Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bombay Talkies. Heute sind Vera und ich wieder zu zweit und wir haben uns gedacht, dass wir dieses Mal über das Thema Corona in Indien sprechen möchten, weil in der Zwischenzeit halt schon sehr viel passiert ist. Erstmal hallo Vera.
Hallo Caro. Ja, ich glaube, wir hatten einfach gar keine Wahl jetzt. Wir konnten jetzt nicht über irgendwas anderes reden, weil ja, es ist einfach zu...
Ja,
krass.
Es passiert einfach super viel und man sieht auch immer mehr, wie das Gesundheitssystem kollabiert und wir dachten uns einfach, wir müssen jetzt ein bisschen darüber reden. Und jetzt frage ich dich jetzt einfach mal, Vera, wie sieht denn die Situation gerade aus?
Ja, also das ist halt wirklich, ich gucke halt jeden Tag jetzt nach mittlerweile. Also es hat sich ja schon im letzten Monat angedeutet, dass die Kurve in Indien sehr steil nach oben ging. Wir haben jetzt aktuell, als wir das aufnehmen, wir sind am 8. Mai, über 400.000 neue Infektionen am Tag. Klar, Indien ist natürlich auch ein großes Land. Das heißt, und aktuell sind es, die offiziellen Zahlen sagen 4.000 Tote am Tag. Wir reden noch gleich darüber, dass es wahrscheinlich etwas höher ist, sehr viel höher. Ich kriege halt wirklich täglich Fotos dann auch von Krematorien, die überfordert sind. Und das führt halt wirklich zu sehr frustrierenden Bildern. Und ich sage jetzt auch dazu, wenn jemand das Thema jetzt echt nicht mehr hören kann, ich kann es auch verstehen. Wir werden das jetzt aber aktuell einfach immer alles in diese Folge packen und das dann hoffentlich dann erledigt haben, dass wir da nicht mehr so eingehend drüber reden müssen. Aber jetzt ist es halt
auf
möglich,
jeden Fall.
Weil die Lage halt sehr dramatisch ist. Es ist halt wirklich auch so, ich habe seit letztem Jahr auch den Drosten-Podcast, also ist ja nicht nur Drosten, ist ja auch Zizek, aber das Corona-Update von NDR Info gehört und bei ihm hatte man vor allen Dingen halt auch das Gefühl, der hatte also von Anfang an gewarnt, dass das in Indien sehr dramatisch werden wird. Von daher ist das jetzt nicht so überraschend, das war ja im letzten Jahr auch schon dramatisch eigentlich, aber jetzt aus anderen Gründen. Ja, also ich denke, dass das Hauptproblem ist halt, dass es zu wenig Sauerstoff gibt. Was wir uns teilweise halt auch nicht so ganz vorstellen können, ist natürlich die Leute, die hier im Krankenhaus dann und beatmet werden, die haben in Indien vielleicht dann auch gar kein Bett gekriegt. Und das ist das Hauptproblem, ne? Also das Gesundheitssystem, viele sagen auch, welches Gesundheitssystem, ist halt schon, schon längst überlastet eigentlich.
Und ich kriege das auch immer öfter mit, sei es jetzt auf Twitter oder auch auf anderen Social-Media-Kanälen, dass die Leute sich halt wirklich in der Form an die Öffentlichkeit wenden, dass die halt wirklich schon zu den Mitteln greifen müssen und dann posten, SOS, hat jemand ein Bett da und da frei? Mhm. Es geht um eine Person, die zum Beispiel 30 Jahre alt ist und so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch in den vergangenen Wochen viel häufiger vorgekommen. Und es ist einfach erschreckend und super besorgniserregend, weil da, glaube ich, auch sehr viel, also an sehr vielen Punkten sehr viel schief läuft. Und man sagt ja auch immer, dass Corona wie so ein Brennglas ist und schon vorhandene Probleme einfach nochmal deutlicher macht. Und auch da kann man aus unterschiedlichen Perspektiven an die Sache herangehen. Also zum einen das Gesundheitssystem, aber dann hast du halt auch auf der anderen Seite die Politik, die Modi-Regierung, die Krankenhäusern zum Beispiel, das fand ich total bizarr, mit Strafen droht, wenn es publik gemacht wird, dass es keinen Sauerstoff gibt. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es halt schon so weit gekommen ist.
Ja, also das ist auch, das ist wahrscheinlich so eine Sache, da werden Leute, die jetzt nur indischen Medien verfolgen, sagen, dass wir Quatsch reden. weil die das da halt, wir hatten das ja im Prinzip in der letzten Folge schon drüber geredet, dass die indische Regierung die Presse halt schon sehr einschränkt. Und jetzt gerade auch, da kann man jetzt auch nochmal sehr gut anknüpfen, es sind auch wirklich einige JournalistInnen schon am Virus gestorben, weil die sind ja auch, die müssen ja immer raus und die müssen halt berichten. Und jetzt fängt das aber auch schon an, dass die in einigen Bundesstaaten halt auch priorisiert werden für eine Impfung. Aber ja, das ist halt auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen auch Thema gewesen. Also ja, wenn dann halt, aber im Prinzip so viele Medien auch versuchen halt die Sache ein bisschen kleiner zu reden. Aber gleichzeitig sieht man halt wirklich auf den sozialen Medien, wie wütend viele Menschen einfach auch sind. und verzweifelt. Und darüber werden wir jetzt auch irgendwann noch reden, dass ja im Prinzip auch die Stars echt ein Problem haben, wie sie damit mit dieser ganzen Situation umgehen sollen. Weil du merkst einfach auch, du kannst da jetzt nicht irgendwelche Filmpromo machen oder Serien oder Streaming-Promos oder auch Werbung posten. Die flippen aus. Und oder was auch sehr schön ist, dann irgendwelche Selfies oder Fotos von den Malediven. Wo sie jetzt auch übrigens nicht mehr hinreisen dürfen, natürlich. Ja, aber das war ein bisschen erschreckend. Aber es gibt auch ganz viele, das muss man jetzt auch dazu sagen, es wird natürlich auch viel gespendet und es wird viel, viele sind sehr engagiert und wir werden das auf jeden Fall auch noch erwähnen. Also, aber ja, das ist halt im Moment eine sehr, sehr schwierige Situation. Und auch für ein Magazin, das sich jetzt das über indische Filme und Stars und sowas berichtet, ist das jetzt halt auch eine sehr komische Phase. Ich habe halt wirklich über die ganzen letzten Wochen, Monate, das ganze letzte Jahr, ich habe so viele Fotos dann auch nur bekommen von irgendwelchen Stars mit Masken und was weiß ich was. Es sei denn, die hatten halt irgendwelche Promo-Presse-Events oder so, wo die dann vielleicht mal abgenommen haben. Aber es ist wirklich so, also ich habe ganz viele Fotos von der Straße, wo die gesehen wurden, dann tragen die in der Regel alle Masken. Und was ja bei uns auch übrigens gar nicht so immer war. Also ich habe draußen jetzt auch nicht unbedingt eine Maske an. Ja, aber das nur auch mal so nebenbei. Ein Phänomen aus dem letzten Jahr muss ich jetzt noch mal erwähnen. Das war diese kuriose Phase, in der sehr viele Bollywood-Stars Haushaltstutorials gemacht haben. Es ist ja so, und du weißt das ja auch im Prinzip, dass in Indien auch recht viele Leute, auch jetzt nicht nur die Oberreichen, halt Haushaltsangestellte haben, ne? Die dann putzen oder spülen oder solche Sachen. Und das war jetzt eine Zeit lang, also zum Beispiel gab es welche von Katrina Kay, die dann erklärt hat, wie man spielt.
Ah, doch, ich glaube, ich habe sogar eins gesehen. Aber das ist ja wirklich schon echt lange her.
Wir müssen das auf jeden Fall verlinken. Das ist schon echt lange her. Das war so ziemlich am Anfang letzten Jahres, als alle noch nicht so wirklich wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Und das war so ein Phänomen. Und das ist, also gleichzeitig fand ich es super peinlich, weil das sind so erwachsene Menschen. Und ich glaube, Katrina Kaif, die hat ja, glaube ich, auch in London ist ja aufgewachsen. Die hat doch gespült. Also von daher ist es wenigstens jemand, der das schon mal gemacht hat vorher. Aber es gab, glaube ich, auch einige, die es vorher noch nie gemacht haben oder so. Ja. Genau. Und also ich wusste halt teilweise nicht, soll ich das peinlich finden? Aber gleichzeitig fand ich es halt auch mega witzig. Aber ja, das war so das Kurioseste für mich, was so während der Pandemie irgendwie in Bollywood passiert ist.
Ja, und ich finde, es hat sich wahrscheinlich auch gerade in der indischen Filmlandschaft viel verändert, weil ich weiß noch, dass ich am Anfang der Corona-Zeit bei dem, Indo German Film Week, Adil Hussein war dabei und hat dann auch erzählt, wie Corona gerade so sich halt auswirkt auf die indische Filmlandschaft. Und im Prinzip hat sich das so kaum unterschieden von der deutschen Situation, weil die meisten mittelständischen, da muss man halt natürlich auch gucken, mit wem redet man da, die meisten mittelständischen Menschen, die backen dann halt auch Brot. So halt wirklich genau das Gleiche, was man halt auch hier in Deutschland mitbekommen hat, so in den ersten Monaten. Oder sind halt viel zu Hause, beschäftigen sich viel mit den Kindern, müssen gucken, dass das Homeschooling irgendwie weiter funktioniert und so weiter. Aber dann gab es natürlich auch schon sehr viele Menschen, zum Beispiel Vishal Dadlani und auch Anurag Kashyap hat das, glaube ich, auch mitproduziert. Gerade zu Beginn der Corona-Zeit war es ja auch super extrem mit den ganzen Arbeitsmigrantinnen, die nämlich zu Fuß nach Hause laufen mussten in ihre Dörfer. Und auch die wurden halt nicht unterstützt. Die ganzen mittelständischen und auch sehr, sehr privilegierten Menschen konnten dann zu Hause bleiben. Die konnten dann auf die Töpfe schlagen und sagen, go, Corona, go, und auch Kerzen ins Fenster stellen und so weiter. Und das wurde halt auch alles gemacht. Aber die eigentlichen Probleme, das ist jetzt eine grobe Zahl, aber die vielleicht so mehr als 50% der Bevölkerung betreffen, um die Belange wurde sich halt nicht gekümmert, also auch schon zu Beginn der ganzen Corona-Zeit nicht. Und das Video, was auch was Vishal Dadlani gesungen hat und Anurag Kashyap, glaube ich, mitproduziert hat und so, das würde ich, glaube ich, auch sehr gerne verlinken, weil das auch sehr gut gemacht ist, auch sehr interessant animiert worden ist und so weiter. Und es hat im Prinzip da schon angefangen, dass da halt einfach ein ein Nichthandeln der Regierung zu sehen war. Also es war dann halt einfach so, okay, wir machen zwar Politik, aber für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und ganz viele Menschen wurden dann halt nicht gesehen, nicht gehört.
Ja, also ich muss sagen, ich war letztes Jahr ein bisschen fast überrascht, dass er überhaupt einen Lockdown gemacht hat. War ja im Prinzip die Tatsache, dass Modi gewählt wurde, war ja auch ein bisschen so, die Begründung war immer, das ist gut für die Wirtschaft und sowas. Und im Prinzip ist ja immer so, das war ja immer das Argument, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen nicht so ganz korrekt, aber müssen wir jetzt auch nochmal dazu sagen, es gibt ja ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, die da interessantere Sachen zu sagen haben. Also da kann man sich irgendwelche Videos von MyLab anhören, dass im Prinzip diese Wirtschaft- und Lockdown-Sache auch nicht so ganz einfach und schwarz-weiß ist. Ne? Klar, ich war überrascht, dass er das gemacht hat. Aber dann hatte man halt auch das Gefühl, es war nicht so wirklich gut geplant, ne? Also man hatte im Prinzip das Gefühl, die haben im Prinzip die armen Leute ganz vergessen. Aber gleichzeitig war es halt im letzten Jahr auch so, die Situation war ja relativ neu und man wusste da auch wirklich nicht, wie man darauf reagieren sollte. Und ich glaube, viele Politiker haben da Fehler gemacht. Jetzt ist es so, glaube ich, dass auch einige Bundesstaaten Lockdowns machen, aber dann halt auch gleichzeitig irgendwie Hilfen anbieten, dass die Leute dann halt auch nicht in ihre Dörfer zurückrennen. Ja. Und schlimmstenfalls dann auch noch weiter verbreiten. Ne? Das ist halt auch noch so. Ach ja, es ist halt wirklich schwierig. Ich denke halt schon, ich will auch kein Politiker sein in dieser Phase. Ich bin auch mega frustriert, klar. Sind wir, glaube ich, alle. Aber die Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, auch nicht leicht. Also, aber ja, gerade indische Politik, und man kann jetzt wirklich sagen, und das habe ich auch schon öfter gesagt und gehört, dass ja, klar, die haben natürlich jetzt auch Wahlen gehabt und wahnsinnig viele Wahlkampfveranstaltungen, ja, als die Zahlen schon nach oben gegangen sind. Und wir haben uns ja auch gewundert. Wir haben uns total gewundert über die niedrigen Zahlen in Indien. Klar, das wurde dann immer begründet mit junge Bevölkerung und dann hat man halt eine niedrigere Sterberate. Aber es gibt ja auch noch andere Faktoren. Es gibt eine schlechte Luft zum Beispiel an vielen Orten oder du hast viele Vorerkrankungen, gerade auch in der ärmeren Bevölkerung. Und ich denke, wir werden auch gar nicht so gut einschätzen können, wie viele Menschen da jetzt wirklich dran sterben. Und das muss man einfach sehen. Also da geht eigentlich kein Weg drumherum.
Da vielleicht auch nochmal zu einem Interview mit Rana Ayoob, ich glaube mit der CNN oder der BBC, wo sie dann auch nochmal gesagt hat, dass die offiziellen Zahlen halt gar nicht stimmen können, also die Dunkelziffer. Also ich habe hier den Stand von Ende April mit einer Mortalitätsrate von 2000 Menschen pro Tag. Und sie meinte, das kann gar nicht sein. Also die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich bei 10.000 bis 30.000 am Tag. Und das ist halt schon ein ganzes Stück. Mhm. Das kann man sich so gar nicht vorstellen.
Also bei CNN hat sie, glaube ich, gesagt, das sei das Zehnfache. Nee, bei Channel 4 war das, ja. Und sie hat es halt wirklich ein Gemetzel genannt.
Ja.
Kranich. Also das sind harte Worte. Oder eine andere Journalistin, Barker Dutt, hat bei ABC News, also einem amerikanischen Sender, über den Tod ihres Vaters geredet. Und da hat sie halt auch erwähnt, also das habe ich auch in anderen Berichten gesehen, dass ein Gericht in Allahabad hatte auch dieses Urteil, eine Sauerstofflieferung an Krankenhäuser zu verweigern, sei kriminell und nicht weniger als ein Genozid. Ja. Also das sind so die Wörter, die hier schon rumschwirren. Und ich denke, da kriegt man eine Vorstellung, was der Ausmaß dieser Sache ist. Ich will mir das auch wirklich gar nicht persönlich so genau anschauen, weil ich finde es einfach zu erschreckend, ehrlich gesagt. Also mir reichen schon die ganzen, ja, die vielen Kommentare wirklich dazu.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber lass uns vielleicht nochmal zurück zu der Virusvariante kommen. Du hast ja erzählt, dass du den Podcast von Drosten und Cisek auch gehört hast und dass es da auch unterschiedliche Meinungen zu gab, ob das jetzt wirklich auch mit der Virusvariante zusammenhängt oder nicht. Auch da nochmal an der Stelle, wir sind keine Expertinnen, keine Virologinnen.
Das kann man nicht oft genug wiederholen. Ja, aber das Ding ist, Drosten hatte, als das so durch die Medien ging und alle irgendwie Panik gekriegt haben wegen dieser bösen neuen Doppelvariante, hieß es dann auch, aus Indien, hat er auf jeden Fall Panik runtergeschraubt, also gesagt, immer mal mit der Ruhe, wir haben noch nicht so viele Daten, ne? Und er konnte halt schon auch nachvollziehen, dass das alles auch sehr halt mit diesen Pilgerstätten, wo sich das dann halt auch sehr schnell verbreitet hat, und Holi feiern und Cricket haben die ja auch gespielt. Es gab viele Öffnungen, es gab wieder Kinofilme, ne? Und ja, und wie gesagt, halt auch der Wahlkampf, wo die dann halt auch im Prinzip gesagt haben, dass die Pandemie vorbei ist. Das ist übrigens auch nicht nur die Regierungspartei, es haben ja auch andere Wahlkämpfe gemacht und da sahst du auch nicht viele Leute mit Masken. Die dachten halt alle, das ist vorbei. Und ja, das war halt irgendwie auch wahrscheinlich ein Trugschluss und es wurde halt so ein bisschen, ja, halt dann vielleicht auch heruntergespielt. Und das ist dann halt jetzt so die Vorstellung, dass das wahrscheinlich das auch dazu beigetragen hat, dass sich das jetzt so wahnsinnig schnell verbreiten konnte, weil man halt lange versucht hat, irgendwie es klein zu reden. Und halt wirklich diese großen Massenveranstaltungen hatte. Und gleichzeitig, also im Podcast hat er aber auch noch ein paar andere Sachen erwähnt. Es ist schon halt auch so, dass, klar, es wurde dann halt gesagt, es gab eine recht große Durchseuchung in Indien. Aber die Immunisierung lässt ja auch nach. Und gerade bei den Jüngeren, die dann halt irgendwelche milderen Verläufe haben, ist es dann halt auch schneller wieder weg, ne? Und die sind dann halt auch wieder, also die können sich wieder anstecken und die können das halt dann auch wieder weitertragen. Und wenn du dann halt wirklich, wenn du das halt kombinierst mit diesem Ganzen, wir haben das jetzt hinter uns, dann hast du jetzt halt die Katastrophe. Und klar, also die Variante, da meinte er halt auch, dass das sei vielleicht, sollte man beobachten. Und jetzt inzwischen ist es aber auch schon so, dass die auch ähnlich behandelt wird wie die B117, die man aus UK kennt. Weil die jetzt sich da halt auch verbreitet und schon auch anscheinend ansteckender sein soll. Also ja, es ist wahrscheinlich dann doch nicht nur das andere gewesen. Ich meine, ich konnte es mir auch ehrlich gesagt nicht anders erklären, weil einfach der Anstieg so krass war. Aber klar, man muss dann natürlich erstmal die offiziellen Daten abwarten. Ich sehe jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie nochmal zusätzlich in Panik geraten muss. Wir haben jetzt genügend Varianten und so. Und ja, aber wenn die Impfstoffe jetzt zum Teil nicht super funktionieren, das erklärt er halt auch immer, es sind ja nicht so Schwarz-Weiß-Effekte, dass es dann sofort gar nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch Quatsch. Aber wie gesagt, man sollte sich dann einfach, wenn man sich genauer informieren will, dann die Folge anhören. Aber wir werden ja wahrscheinlich auch noch mehr darüber hören, über diese Variante, die sich da in Indien echt extrem verbreitet hat. Das ist die B16172. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir hoffen nur, dass das jetzt nicht irgendwie, ja, ich denke, das wird jetzt auch nicht alles großartig über Bord werfen. Aber ja, ich denke, Impfungen sind immer noch wichtig. Und es scheint ja zu helfen.
Genau, dann vielleicht das Stichwort Impfungen. Also da gab es ja jetzt auch hier Dinge, die Deutschland betreffen, und zwar mit den Lieferungen und so weiter, dass Deutschland auch gesagt hat, okay, oder dass viele Menschen hier gesagt haben, wie kann es sein, dass Indien einer der größten Exportländer ist, was Impfstoff angeht, aber selber so vergleichsweise wenig geimpft hat.
Ja, also es ging ja am Anfang relativ schnell los, ne? Also die hatten dann auch so eine Teststrecke oder ich weiß auch nicht, ob das auch wirklich einfach nur aufgebauscht war, keine Ahnung. Ich dachte am Anfang noch, es war verrückt. Also ich habe zum Beispiel jetzt über die Pandemie habe ich angefangen, so ein bisschen Tabla zu lernen. Und ich habe zum Beispiel einen Guru in Indien, in Kolkata. Und ich habe wirklich jeden Monat dann auch gefragt, wie läuft's? Wie sieht die Lage in Kolkata aus? Und boah, ja, den letzten im April war schon, da war er schon nicht so gut drauf. Und er traut sich echt schon gar nicht mehr raus. Also, aber genau, Kolkata war ja auch, die hatten da auch Wahlen und deswegen war es halt da, glaube ich, auch schon ziemlich krass. Und die hatten auch eine sehr hohe, also die Tests waren, die hatten eine sehr hohe Positivrate bei den Tests. Das zeigt dann halt auch schon, dass sich das weiter verbreitet hat, als man das geahnt hat. Ja. Und die Impfung, genau. Nee, dann war es zwischendurch auch wirklich so, dass er dann auch, und ich glaube, ich weiß nicht, ist der jünger? Ich glaube, der ist jünger als meine Eltern. Der hatte dann auch schon einen Impftermin und ich dachte auch, okay, meine Eltern hatten dann noch keinen. Aber ich glaube, insgesamt läuft das schon sehr zäh auch anscheinend. Aber es ist halt auch eine riesige Bevölkerung, ne? Und es kommt halt auch wirklich auch drauf an, wer du bist und wie viel Macht du hast und also wie wie gut du gestellt bist und wie privilegiert du bist. Weil dann haben die, glaube ich, teilweise auch, es wird ja auch dafür bezahlt oder keine Ahnung. Ich glaube, die sind ja gar nicht überall frei oder so. Also das geht ja eigentlich auch nicht, finde ich. Du musst die ja kostenlos impfen. Du musst ja auch die armen Leute impfen. Das wird, glaube ich, das wird schon auch gemacht. Aber ja, ich glaube, das könnte auch noch, hätte noch mehr sein können. Und dann, klar, Indien exportiert, hat dann jetzt zu wenig für die eigene Bevölkerung. Und ja, das ist halt echt schwierig. Das war nämlich außerdem auch so ein Ding, worauf Drosten auch hingewiesen hat, dass er meinte, dass gerade, dass auch in dieser das Beispiel Indien-Episode, dass man halt wirklich diese ärmeren Länder total vernachlässigt und da echt nicht genug macht, dass die, aber es geht halt auch darum, dass die halt mehr produzieren müssen und halt schneller produzieren müssen. Das geht halt auch nicht bei allen Impfstoffen so wahnsinnig gut. Die mRNA-Impfstoffe sind halt sehr kompliziert und halt auch noch sehr neu. Und ja, und da müssen wir jetzt auch über die Patentgeschichte reden. Also ja, das ist halt alles nicht so einfach. Ich sehe jetzt auch immer diese Forderungen, ja, man sollte dann den Patentschutz halt lockern oder...
Da hat sich ja jetzt auch Joe Biden bereit erklärt, dass er vorschlägt, die Patente aufzuheben.
Ja, und Deutschland sperrt sich da ein bisschen oder ist da ein bisschen vorsichtig. Aber ich sehe auch viele, die das halt sehr ärgert. Und ich war da auch so, ich dachte auch, das kann doch eigentlich jetzt nicht angehen, weil wir sind ja alle irgendwo... davon abhängig, dass das Ding nicht noch weiter mutiert und sowas. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das jetzt auch so ein Riesenproblem wird. Weil die Impfstoffe ja schon zum Teil funktionieren werden, auch wenn das vielleicht mal ein bisschen weniger ist. Und dann können die auch nochmal nachproduzieren oder verbessern, was weiß ich. Ich bin ja, wie gesagt, kein Experte. Aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie bedenkt, wie wenig Leute in Asien bisher geimpft sind und wie viel wir jetzt doch schon geimpft haben.
Ich glaube, es geht halt auch eher darum, auf wessen Rücken wird das ausgetragen, weil natürlich, okay, die Impfstoffe sind da, es wird geimpft, aber wer wird geimpft? Das sind dann Menschen, die sehr privilegiert sind, die sehr viel Geld haben, die aus westlichen Ländern kommen, und Menschen in Asien sind da halt so mehr oder weniger ausgeklammert und müssen halt gucken, wie sie an den Impfstoff kommen, müssen gucken, wie sie sich organisieren. Und wenn sich dort, wenn es halt im Prinzip zu lange dauert, bis die Menschen durchgeimpft sind, dann verbreiten sich ja auch wieder neue Mutationen, neue Varianten, weil du halt auch eben so auf engem Raum zusammenleben musst, weil du halt auch eben vielleicht nicht direkt an die neuesten Informationen kommst oder weil du vielleicht auch gar keinen Internetzugang hast, weil du gar nicht weißt, wie die Situation gerade ist. Und dann wird es halt im Prinzip auf dem Rücken von den armen Menschen ausgetragen oder von Menschen, die sehr marginalisiert sind.
Ja, so ist es leider. Oder die glauben halt ihren Politikern und die sagen denen, braucht euch keine Sorgen machen, weil die halt gewählt werden wollen, ne? Das ist halt leider so. Ja, und zum Beispiel Lauterbach sagt halt auch, angesichts unbeschreiblicher menschlicher Katastrophen in Indien und Südamerika kann Patentschutz nicht heilig sein. Ich glaube, sein Vorschlag ist aber dann schon eher, dass man halt gucken sollte bei den Vektor- und Proteinimpfstoffen, dass man da vielleicht Patentfreigaben gibt. Es ist halt alles nicht so einfach.
Ja.
Die werden halt auch viel schneller produziert, das ist halt auch das Ding. Aber ja, das ist alles kompliziert.
Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht wieder zur Filmwelt. Du hast ja auch gerade schon erzählt, dass du über das ganze letzte Jahr viele Interviews geführt hast und auch mit vielen Menschen gesprochen hast, die unter Corona auch gearbeitet haben. Und wie ist da jetzt so die Stimmung? Weißt du das?
Also jetzt finde ich es auch total schwer einzuschätzen. Wir kriegen halt auch kaum Interviews. Das ist total schwierig. Und also zum Beispiel wäre diesen Monat, Ende des Monats, wär ein Film auch bei Amazon Prime in Indien rausgekommen. Und ich dachte, vielleicht könnte man dazu was machen. Weil die ja theoretisch eigentlich immer rauskommen können. Aber jetzt haben die sogar die haben dann halt gesagt, wegen der aktuellen Lage können wir uns jetzt nicht irgendwie auf Film-Release konzentrieren. Sondern die machen halt auch, also Excel Entertainment ist das dann, die machen halt auch jetzt, versuchen jetzt auch zu helfen irgendwie und konzentrieren sich darauf. Und ich glaube, viele finden es auch wirklich nicht gut jetzt. Ne?
Klar, das ist dann auch eine ethische Frage, so wie kann ich das irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren?
Gleichzeitig wollen die Leute natürlich auch Unterhaltung haben. Ich meine, die sind halt alle, du sitzt jetzt echt schon länger draußen zu Hause und weiß nicht, trauerst vielleicht. Also das Ding ist ja auch nicht, es trifft ja auch dann nicht... es trifft vielleicht dann einen Verwandten in der Familie oder was weiß ich was, aber es sind so viele, die Leute kennen, die halt betroffen sind. Und also ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der niemanden kennt, der irgendjemanden verloren hat. Und das ist halt das Ding. Und in so einer Phase willst du dann halt auch nicht mit einem Film kommen.
Das ist auch absolut nachvollziehbar.
Das ist echt hart. Aber ich sehe halt wirklich sehr viele Leute, dass die, also manche reagieren dann auch gar nicht, also schreiben im Moment gar nichts. Im Prinzip haben die über das ganze letzte Jahr fast, also kaum was geschrieben. Oder andere teilen jetzt halt wirklich nur diese Hilfsgesuche oder sowas oder leiten die weiter. Oder jetzt ist es auch im Moment so, dass die sehr viel so Events machen zum Beispiel, wo die dann Interviews machen und Fragen von Fans annehmen und die können dann dafür eine Spende leisten oder sowas. Und das wird dann halt auch weitergeleitet. Ja, keine Ahnung. Also es wird sehr viele Aktionen gemacht, irgendwie Hilfsaktionen, Spendenaktionen. Und alles andere geht im Moment einfach nicht. aber es ist auch eigentlich ganz schön zu sehen, wie die Leute jetzt zusammenarbeiten, oder? Also ich meine, ich finde schon, da wird auch viel vielleicht auch wieder zusammenwachsen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt auch eine große Solidarität, auch über gewisse Gemeinschaften hinaus, ne? Aber sie haben ja jetzt auch mittlerweile ein paar Spenden gekriegt und so. Ja, es gibt ja zum Beispiel, also ganz cool fand ich zum Beispiel auch die Story von diesem südindischen Star Arjun Goda. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Der ist aus Bangalore und der hatte in den letzten Wochen so angefangen, mit einem Rettungswagen zu fahren. Und der bringt dann halt Leute, also das ist halt auch so ein Problem, Leute kriegen halt keine Rettungswagen oder sowas, also es ist sehr schwierig dann auch die Leute zum Krankenhaus zu bringen oder sowas, das war glaube ich auch etwas, was Barker da zum Beispiel auch erzählt hatte von ihrem Vater, also sie mussten dann halt auch einen privaten Rettungswagen besorgen, damit die Leute überhaupt zum Krankenhaus kommen, das ist halt auch so ein Problem. Und das können halt auch eher reiche Leute machen, ne? Das ist halt, das sind da die Privilegierten, die da halt viel mehr Zugänge und viel mehr Möglichkeiten haben. Ja, und er hat das halt auch gemacht, dass er verschiedene Familien dann halt geholfen hat und ja, oder auch mit Bestattungen geholfen hat, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Der hilft dann auch, dass man so dass man die Leute dahin bringt oder solche Sachen. Also, dass man das alles regelt und die kriegen dann die Asche, glaube ich. Das ist halt auch das Ding. Ich glaube, die normalerweise lagern die Asche und die holen die dann ab oder so für die Bestattung. Und jetzt ist es halt so, dass die müssten dann halt länger warten, weil das ist halt viel zu tun. Und was ja auch ein Faktor ist, ist ja im Prinzip die Tatsache, dass die Leute diese Bestattungen machen. Das sind ja auch da halt auch Leute aus den unteren Kasten und so. Ja, also ich finde, die gehen gerade echt an ihr Limit. Und gleichzeitig finde ich auch, ich meine, die werden ja auch gesellschaftlich mega benachteiligt. Und das sind auch Sachen, finde ich, über die man reden sollte.
Und es ist einfach extrem, dass da der Zugang im Prinzip fehlt. Das hatte auch Rana Ayub gesagt. Also ich habe mir viele, viele Interviews mit ihr angeguckt. Und
ja, sie hat wirklich einiges darüber gemacht jetzt. Sie hat, glaube ich, auch sehr viel Leute, ja, haben sich sehr aufgeregt auch über sie.
Ja, klar, aber auch, weil sie sagt, wie es ist. Und ich finde es auch gut, dass sie so wütend ist.
Ja, viele haben sie auch gefeiert.
So. Also ich finde es auch gut, dass sie dann so wütend wird, auch in Interviews, weil es halt einfach zu Recht eine absolut katastrophale Situation ist. Und da hilft es halt nicht, wenn irgendwie andere privilegierte Menschen irgendwie ihre Meinung dazu ablassen, wie man irgendwie so pseudomäßig helfen kann, sondern es muss halt wirklich erstmal klar gemacht werden, wie die Situation eigentlich ist. Und sie sagt auch selber immer, dass sie selbst schon sehr viele Fälle um sich rum hat und sie ist eine Person, die sehr privilegiert ist, die zu Hause bleiben kann, die sich schützen kann. Aber der Großteil der Bevölkerung kann das halt eben nicht. Und da fehlen halt so grundlegende Sachen, die für uns zum Beispiel total selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Zugang zu Informationen. Und ich meine, das ist also auch da bezogen auf die indischen Medien, wenn du dort dann halt nur einen TV-Kanal vielleicht so einmal die Woche irgendwie am Rande mitbekommst, dass Modi sagt, dass alles gut ist, natürlich wird dann nicht wirklich aufgepasst. Und wie sollen die Leute denn auf sich gegenseitig aufpassen, wenn sie nicht mal wissen, wie die Situation gerade aussieht und wenn nicht mal klar ist, wie viele Menschen gerade sterben oder wie viele Menschen sich gerade anstecken. Von daher, das ist so ein Problem, was wirklich an der Wurzel angepackt werden muss. Und da finde ich sie halt super, super, super on point, also weil sie es halt einfach deutlich macht und deutlich sagt und das halt auch, ja, das ist halt auch internationale Medien wie BBC, wie CNN, dass sie die da auch
ja. Ja, wenn ich
für
meine
schätzen.
Internationale Medien,
ja.
Also ich meine, es gibt auf ja jeden schon Fall. Auch andere, die
genau, genau, in Indien selbst nicht. Auch, aber also es ist halt trotzdem eine sehr schwierige Situation.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass im Moment, echt auch ein bisschen die Stimmung kippt, weil, weil du kannst das halt nicht mehr so kleinreden. Und was er auch ist, zum Beispiel, ist, wie gesagt, es gibt ja auch viele Stars, die helfen. Also zum Beispiel Sonu Sood wurde ja sehr gefeiert, auch schon im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat er sich zum Beispiel darum gekümmert, dass die Wanderarbeiter, die dann die Städte verlassen haben, dass die irgendwie nach Hause gekommen sind und dass die dann nicht irgendwie auf dem Weg verhungert sind teilweise. Also wir wissen ja immer noch nicht, wie viele da im letzten Jahr auch gestorben sind. Das ist auch nochmal so eine Sache. Und das ist auch so ein Ding, so ein Argument, das ich auch manchmal sehe. Im Prinzip, das war ja auch schlimm. Ja, das Ding ist natürlich auch, dass aber jetzt auch arme Leute halt an Covid sterben. Und von daher, das ist nicht so ein Entweder-Oder-Ding. Also ich meine, die sind, egal was du machst, denen wird es auf jeden Fall am schwersten gehen. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass Leute, die privilegiert sind, sich jetzt kümmern. Und das tun die ja auch. Und Sonu Sood ist halt wirklich einer, der wirklich konstant gelobt wird dafür, dass er ständig irgendwie, ja, da schon auch an seine Grenzen geht. Ich glaube, der ist echt, ja, das ist, glaube ich, authentisch. Ich finde aber auch bei vielen selbst, also ich fände das auch krass, das zu erwarten von Leuten, weil das macht, glaube ich, einen auch fertig. Also da hat nicht jeder, auch die ist da von der Psyche her auch dazu in der Lage, sich auch die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen. Obwohl ich glaube, dass das einem auch viel geben kann. Also wenn du da merkst, okay, da kann ich jetzt echt was erreichen auch, weißt du? Ja, und ich glaube, viele spenden auch, ohne es zu sagen. Also viele machen, glaube ich, auch Sachen, ohne dass man es mitkriegt. Aber manchmal, bei manchen ärgert es mich, wenn sie nichts sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und also ich würde auch nicht sagen, dass unbedingt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass es von denen erwartet werden muss, dass sie sich irgendwie dazu äußern. Aber wofür hat man eine Regierung und PolitikerInnen, die man gewählt hat? Also es ist halt sehr schön, dass die Gemeinschaft solidarisch reagiert und dass es da halt auch wirklich so viel Zulauf gibt an Spendenaktionen, an Hilfsaktionen. Das ist auf jeden Fall gut und bewundernswert und auch sehr erwähnenswert. Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass die Politik da so schonungslos davonkommt, indem man sagt, okay, guck mal, wie cool die Stars sind, sondern man sollte eher sagen, warum machen das nicht Politiker?
Ja, nee, und das ist auch so, das stimmt. Und ja, man kann auch dieses Ganze, wir müssen jetzt an Indien spenden und die Lage ist da jetzt ganz kritisch, ist natürlich alles schön und gut und wichtig. Gleichzeitig muss man natürlich auch jetzt mal darauf gucken, wofür Indien im Prinzip das ganze Geld in letzter Zeit ausgegeben hat. Ne? Also Statuen zum Beispiel, während ja offensichtlich das Gesundheitssystem jetzt nicht so wahnsinnig großartig ist. ich finde, das sollte man auch sehen. Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine andere Regierung anders machen würde, aber ich habe schon das Gefühl, dass das vor allen Dingen, also ich meine, ja, Modi ist halt, will sich halt irgendwie so als Macher präsentieren und so. Der hat ja auch dann, sie sollten ja auch dann Sauerstoff, haben die, glaube ich, auch verkauft irgendwie im letzten Jahr oder sowas. Das sind halt auch so Sachen, ne? Also das kommt noch dazu, zu der ganzen Impfstoffgeschichte. Und das war ja vielleicht auch, also vielleicht haben sie es wirklich falsch eingeschätzt, was weiß ich. Aber es ist halt schon immer so, man will auf dicke Hose machen, aber kann man sich das leisten, ne?
Und ich meine, im Endeffekt schneiden sie sich ins eigene Fleisch durch so eine Aktion. Oder alle Regierungen, überall auf der Welt.
Oder gerade auch, also ich meine, gerade wenn man auch so den Hindu-Nationalismus so feiert und irgendwie Indien als Hindu-Nation irgendwie präsentieren will. Also, dass man dann wirklich die eigenen Leute auch so in Gefahr bringt, dadurch, dass man das, dass man sowas alles riskiert, finde ich halt, also viele sagen ja schon auch, dass das ja dann vor allen Dingen auch die eigenen Leute trifft, wenn du halt diese ganzen Feste erlaubst. Also, da muss man ja sehr blind sein, um zu wissen und um zu denken, dass das nicht irgendwie auf die zurückfällt. Also ich bin gespannt, also wie sich das noch entwickelt. Also ich wäre jetzt auch als Hindu sehr, sehr wütend. Ja, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also im letzten Jahr haben wir alle gedacht, okay, das ist jetzt so, das, wir wissen ja, wussten ja alle nicht genau, wie man das einschätzen sollte. Aber also die erste, die ich dann halt kontaktiert habe für ein Interview, war echt Manisha Koralla, weil sie halt krebskrank war. Und das sind ja dann irgendwie am Anfang so die Risikopatienten gewesen. Und sie sagte damals schon, das war halt im letzten Jahr, als das wirklich schon so anfing, wir tragen unseren Teil bei und versuchen, nützlich zu sein und unterstützen bestimmte Organisationen. Ich wünsche mir, dass wir aus all dieser Erfahrung als bessere Menschen herauskommen. Wenn uns das jetzt nicht ändert, was dann? Wir sollten uns wirklich nochmal unsere Werte vor Augen führen und darüber nachdenken, wie wir leben wollen. Wir sehen so viele Menschen sterben, die nicht atmen können.
You know, there's a serious fear of this virus. And so in a day, a couple of times, you know, one tends to read about what's going on in the world. And when you see the misery and you see the pain and the suffering, it really impacts you. You know, and I mean, it's, we do our bit. We try to be useful in our bit. You know, there is certain organization, we tend to help that. I mean, whatever methods, we try to be useful during that time. But I really seriously would want all of us to come out of this experience as better human beings. As something like this has impacted us, and if this doesn't change us, then what will change us? You know, we need to really start thinking about what are our values? How do we wish to live? You know, we've seen so many people dying like that, you know, not being able to breathe, you know, and we should be really grateful that we have roof over our head. We have food on our table. We have our family members are healthy. We are healthy. So I think it's time to look at these things in life. I feel it's time to reevaluate for our humanity's sake. You know, we also need to see what kind of a world are we going to leave behind for the next generation.
Und das war im letzten Jahr. Soam Rani war zum Beispiel eine der ersten, die auch impliziert wurde in Indien im letzten Jahr. Die hat dann auch eine Plasmaspende gemacht. Ich hatte dann mit ihr im Dezember geredet. Und die hatte, glaube ich, auch relativ lange, meinte sie, noch Beschwerden. Das ist auch so eine Sache, die ja auch ein bisschen untergeht manchmal. Wir wissen ja auch noch nicht, Long-Covid. Ja. Ich glaube das nicht, dass es bei ihr jetzt so war, aber es ist einfach so dieses, man hat ja nicht so viel Energie und solche Sachen. Und sie meinte halt aber auch dann im Nachhinein, sie hätte halt vorsichtiger sein können. Und als sie das hatte, war es auch so, dass ihre Familie das erstmal nicht geglaubt hat, dass es Covid ist. Weil, ich meine, man sieht das dann die ganze Zeit in den Medien und denkt sich so, ja, ist das doch alles ein bisschen übertrieben, ne?
Krass.
Ja, also so war das dann. Ja, klar, es gab dann halt auch, ich glaube, es gab auch da auf jeden Fall dass die Industrie da zusammengekommen ist und dann auch vielen Leuten halt geholfen hat oder dass die da ein bisschen Unterstützung. Genau, da gab es auf jeden Fall was. Aber gleichzeitig denke ich halt schon, es ging für die halt auch nicht auf Dauer. weil, also gerade so an einem indischen Set, du hast ja dann immer extrem viele Leute, die du da beschäftigt hast und halt auch wirklich arme Leute, ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Und wenn das halt alles ein ganzes Jahr lang nicht geht, ist halt auch schwierig. Und ich kann dann auch verstehen, dass man da auch überlegt, wie man das machen kann. Ich glaube, sie haben dann mit weniger Leuten in einer kleineren Crew gedreht. Ja, oder ich habe halt mit einem Schauspieler gesprochen, Mukul Chadha. Der hat übrigens auch so mit seiner Frau Rasika Dugal ein Video über Bananenbrot gemacht.
Süß.
Also ja, das war halt auch bei denen ein Thema. Und der hat auch recht lange mit mir darüber geredet, wie es dann für die am Anfang war. Da wusste man ja auch nicht genau, was kann man machen, was kann man nicht machen. Die waren halt super vorsichtig zu Hause, meinte er. Und dann konnte man wieder drehen und er fand das total bizarr, dass das dann irgendwie so zwischen Action und Schnitt muss man das dann halt verdrängen. Ne? Also als Schauspieler kann man in so einer Pandemie über sowas dann nicht nachdenken irgendwie. Und das fand er dann auch ein bisschen schwierig. Er meinte, er wäre auch immer der Erste gewesen, der eine Maske wieder aufgesetzt hat, wenn es vorbei war. Aber so ist das dann halt gewesen, ne?
Total. Also ich meine, das ist bei uns halt auch so, wenn wir irgendwie Dinge aufzeichnen. Die Menschen, die dann vor der Kamera sind, also wir sind ja hinter der Kamera, wir tragen permanent eine Maske, aber die Menschen, die dann vor der Kamera sind, die nehmen die dann natürlich ab, sobald es losgeht, ne?
Ja, genau. Ja, oder dann überlegst du halt auch, wie nah kannst du an die Leute rangehen und so. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch für, also ich meine, es ist halt für eine begrenzte Zeit. Und ein Film drehen, das machen ja dann auch nicht so viele Leute, würde ich hoffen. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist ja schon noch was anderes, als irgendwie alle Fitnessstudios aufzumachen. Und, aber trotzdem, ich fand es halt auch kritisch. Noch schwieriger fand ich dann halt wirklich, als es anfing, halt, wir machen jetzt die Kinos auf und ohne Beschränkung und. Aber im letzten Jahr haben sie es auch zum Teil gemacht und haben sich dann mit Masken ins Kino gesetzt und Masken und Abstand. Also wir hatten ja gerade gar keine Masken, glaube ich. Ja, also das ging auch schon im letzten Jahr quasi zwischendurch. Aber prinzipiell, also das ist halt auch so, ich weiß halt noch nicht, wie sich die Filmindustrie dadurch jetzt verändern wird. Das ist halt auch das Ding. Ich denke, viele Leute sind in sich gegangen. Auch zum Beispiel Rajkumar Rao, der... ist ja dann bei Rui, war der nicht so präsent, weil als er jetzt im Kino gelaufen ist. Und ich dachte auch zuerst, lag das jetzt irgendwie daran, dass er irgendwie keinen Bock drauf hat auf den Film oder so. Aber ich glaube, das war wirklich so, dass er wohl sehr vorsichtig war wegen Corona auch. Also das war zumindest das, was ich gehört hatte. Ja, und wir hatten ja dann auch dann zu White Tiger dann halt auch ein Interview mit ihm. Also Lisa hat das gemacht und da meinte er, niemand hätte vor einem Jahr geahnt, welche Auswirkungen dieses Virus haben würde. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir in Zukunft als Gesellschaft besser vorbereitet sind, um auch die Schwächsten zu schützen. Ich persönlich habe jedenfalls viel gelernt im vergangenen Jahr, was mich sicher noch eine lange Zeit beschäftigen wird. Also da merkt man schon, manche gehen schon ein bisschen in sich. Aber auch die Filmindustrie wird sich wahrscheinlich schon dadurch ändern. Also es wird wahrscheinlich schon, ja, weiß ich nicht, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird.
Ja, also ich denke mal,
dass die... Kommt auch sehr darauf an, wie die Kinos aus der Sache rauskommen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, in Indien muss man sich da nicht ganz so viele Sorgen machen, was Kinos angeht. Ich glaube, sobald es hoffentlich irgendwann wieder möglich ist, ins Kino zu gehen, ist das Publikum halt sofort wieder da.
Das stimmt, das glaube ich auch.
Aber so was Streaming angeht, ob vielleicht auch mehr Mainstream-SchauspielerInnen da dann sich mehr rantrauen, auch so für Streaming-Plattformen zu produzieren, das könnte ich mir schon eher vorstellen.
Ja, es ist jetzt halt wirklich, es ist ja auch das letzte Jahr ziemlich in geworden, sage ich mal. Dadurch haben halt viele Leute, viele Schauspieler auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit gekriegt, die halt vorher nicht so wahnsinnig viel gekriegt haben. Und das ist schon ganz interessant. Aber man merkt halt schon, dass das halt die großen Sachen fehlen. Ne? Und also ich hätte mir gewünscht, dass gerade auch für Streaming halt auch mehr Sachen gemacht werden, die jetzt nicht nur so deprimierend sind. so ein bisschen mehr Feelgood auch, weißt du, auch im kleinen Rahmen. Was jetzt nicht unbedingt fürs Kino vielleicht gewesen wäre, aber was vielleicht auch ein bisschen subversiver gewesen wäre, aber halt schon irgendwie, was schon auch irgendwie das liefert, was man normalerweise auch im Kino kriegen könnte oder weswegen man halt auch ins Kino gehen würde. Also weil das halt einfach nicht ging und ich hätte es mir einfach wirklich gewünscht, dass sowas dann halt auch ein bisschen mehr produziert wird. Aber nö. Es war ein sehr tristes Jahr, sagen wir mal. Also ich meine, es sind ja ein paar Sachen, die eigentlich ins Kino hätten kommen sollen, dann beim Streaming gelandet, so ist das nicht. Aber ja, dass man da nicht so diese harten Grenzen hat auch manchmal. Ich fand das zum Beispiel auch bei Sindigi Nambi Digitobara, fand ich das sehr cool, dass du halt sehr kommerzielle Stars hast, aber gleichzeitig auch so Independent-Stars wie Abedi Wohl da drin oder Kaiki Kochnen. Und ich finde es irgendwie ganz cool, dass in Indien das da nicht irgendwie so Berührungsängste sind auch manchmal. Also wie zum Beispiel ein Anurag Kashyap auch mit Karan Johar befreundet sein kann. und dass man da so gegenseitigen Respekt hat für das, was der andere macht irgendwie. Und ich fand es auch ganz spannend, also zum Beispiel Chandan Roy Sanyal, den hatte ich halt auch interviewt, den kennen vielleicht einige Bollywood-Fans aus Jab Hai Mein Sejal, da ist er der komische Kleinkriminelle da. ja, oder er hat auch in Kamine, er hatte den Kumpel von Shahid Kapoor gespielt. Und er hat dann auch erzählt davon, wie er zum Beispiel im letzten Jahr in Benares war und da einen Film gedreht hat, als da halt kompletter Lockdown war. Also die hatten halt eine Genehmigung von der Regierung und so. Und das ist halt schon dann ganz irre gewesen wohl, weil die Stadt ja, also jeder, der mal da war, ich war jetzt noch nicht da, aber ich habe es auch nur gehört von Leuten, dass es halt immer mega voll ist und überall Menschenmassen und so. Und ich glaube, an diesem Ort dann mal zu kommen, wenn alles leer ist, das muss, glaube ich, schon eine ziemliche Erfahrung sein.
Ja, einmalig auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Er meinte, das sei irgendwie schon, also ich glaube, er kam sich auch ein bisschen schlechter vor, aber er meint schon, das sei magisch gewesen. Er war echt sehr begeistert. Das sei wohl einer der schönsten Filmdrehs seines Lebens, weil es einfach so ruhig war.
So it's a very, very mythical temple town and it's complete, always overcrowded and full of people, like a million people walking on the street. You know, I mean, if you're walking on the street, you'll be probably walking with 100,000 people at the same time. It's so crowded. Mm. But when I went there, it was completely empty.
Wow!
It was magical. It was, I think, a historical moment because I'd been to Banaras before, and it's a very chaotic town. It's a lot of cacophony and shouting and horns, and it's a very, very loud city. But when I went this time, there was nobody there. It was just empty.
Did you need a special permission for this to shoot there?
Yeah, we got a permission from the government to shoot, and but our crew was small, and we were very few actors and the team. So it was actually very, very peaceful.
Das ist dann halt auch, also manche kommen dann auch ganz gut damit klar, glaube ich, und finden dann diese Ruhe auch mal ganz entspannend. Ja, aber. Ja, und was ich auch noch erwähnen wollte, was ich ganz, ganz super fand, war im Prinzip das Lockdown-Special von Wer das? Outside In heißt es, glaube ich. Er hatte im letzten Jahr hatte er einige Shows gemacht online für Charity, als der Lockdown kam. Die haben dann auch immer unterschiedliche Organisationen, die sie unterstützen. Und im Lockdown-Special ist es halt so, dann sieht man über die Zeit, wie er damit umgeht irgendwie mit der Pandemie. Und er ist halt auch Comedian, er ist Stand-Up-Comedian und der steht halt auch gerne auf der Bühne und du merkst halt, er hasst das total. Er hasst diese Zoom Shows, nennen wir es mal so. Und es ist natürlich, es ist im Prinzip Comedy, die aus einer Tragödie entsteht. Aber ich fand das Lockdown-Special echt mega gut. Ich hab gelacht und ich habe geweint, muss ich echt zugestehen. Und es war echt, es hat einen auch schon so ein bisschen, ja, ich fand es schon auch ein bisschen rührend. Und er hat dann wirklich bei jeder Show am Ende dann immer gefragt, man sieht das dann halt über die Zeit immer wieder, wie er das macht, was die Leute nach dem Lockdown machen wollen. Und da gab es einen, der dann halt gesagt hat, er hätte gerne mal ein Eis. Er hat so eine bestimmte Eissorte, die er irgendwie gerne mal wieder hätte. Und man sieht am Ende des Specials, sieht man ihn, wie er sein Eis isst. Das finde ich,
ja,
das fand ich einfach einen total,
total,
total schönen Abschluss. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, Caro, hast du schon irgendwelche Pläne für, wenn die Pandemie vorbei ist? Was würdest du als erstes machen, was wir jetzt nicht zugestehen würdest, was du dich jetzt nicht trauen würdest.
Ich glaube, ich würde als allererstes zu meiner Familie fahren. Das ist halt wirklich etwas, was ich jetzt so, ich war, glaube ich, in dem letzten Jahr vielleicht zweimal zu Hause. Und ja, also wirklich sehr, sehr selten, weil meine Mama auch Risikopatientin ist und ich habe 3 Geschwister und mit denen habe ich sehr, sehr guten Kontakt und ich vermisse die auch total und auch meine Freunde natürlich, aber so meine Geschwister und dann auch alle zusammen würde ich halt schon gerne wiedersehen. und dann vielleicht so eine Aktivität an sich. Ich vermisse ins Kino gehen tatsächlich extremst. Also wirklich, das hätte ich früher gar nicht so gedacht, dass mir das so fehlen wird. Ja. Aber ja, doch schon. Ich würde einfach so gerne wieder im Kino sitzen und auch einen vollen Saal so miterleben und auch zu wissen, dass man halt nicht alleine ist irgendwo und sich gerade irgendwas anguckt. Das macht ja auch einen total großen Unterschied, wenn man sich Dinge alleine anguckt oder halt auch so ein bisschen die Stimmung vom Publikum mitnimmt oder auch mal mitlacht und so weiter. Das macht ja auch einen super, super großen Unterschied. Von daher so ins Kino gehen und halt auch wirklich explizit Orte aufsuchen, wo man weiß, okay, da sind jetzt viele Leute, weil momentan ist man ja eher so getrimmt, okay, da sind viele Leute, da gehe ich nicht hin. Und ja, das wären, glaube ich, so die ersten zwei Sachen, die ich machen würde. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
das kann ich auf jeden Fall beides ehrlich gesagt unterschreiben. Ich habe meine Eltern, die im Prinzip so die einzigen sind, die ich jetzt mal auch so im Haus mal getroffen habe, auch nur zweimal gesehen. Immer mit Vorsichtsmaßnahmen, Test und allem. Oder als es halt noch nicht so riskant war, haben wir es einmal, glaube ich, im letzten Jahr gemacht. Und aber nicht an Weihnachten. ja, und die sind aber jetzt geimpft, deswegen kommt das jetzt schon mal näher. Also wir können da demnächst auch noch mal hin. ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und wir haben aber sehr viel geskypt. Ehrlich gesagt, ich werd wahrscheinlich das Skypen mit meiner Mama ein bisschen vermissen, weil das war auch schon ein bisschen Comedy Gold. Aber ich bin auch sehr stolz auf sie. Sie hat teilen gelernt und alles.
Oh, wow.
ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, wir hatten eigentlich fast einen engeren Kontakt, glaube ich, weil sie wahrscheinlich auch keine anderen, die hat wahrscheinlich auch nicht wirklich viele Leute, mit denen sie sonst geredet hat. Und ja, dann denke ich auch, mit anderen Leuten nochmal sprechen, nochmal wirklich Filme gucken mit Menschen. Ich habe jetzt über das letzte Jahr so viele Filme, auch indische Filme, auch mit Leuten gucken. Ich würde gerne nochmal einen Videoabend auch machen mit Menschen, die ich dann sehe dabei. Das wäre irgendwie ganz schön. Ja, das plane ich so. Aber auch zum Beispiel Konzerte oder sowas vermisse ich auch total. Ja. Ja, also ich denke, ich werde das noch weiter, klar, ich werde jetzt noch keinen Urlaub buchen, so weit bin ich noch nicht. erstmal noch ein bisschen abwarten, weil ich bin schon so ein vorsichtiger Typ und ich gönne es auch anderen, wenn sie eher was machen, weil ich kann auch zu Hause ganz gut und ich habe ja auch meine Schwester hier zum Beispiel, mit der ich mich super verstehe. Aber klar, es ist schon irgendwie schön, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und vielleicht irgendwann nochmal eine Bollywood-Party aufzufangen oder sowas. Das wäre nicht auch mega. Aber ja, ich denke, es wird langsam.
Es wird schon irgendwie. Bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Deckel drauf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, schön. Und wir reden auf gar keinen Fall über Corona, es sei denn, es gibt ein wichtiges Update.
Genau.
Aber dann nur kurz.
Macht's gut.